en çok sitte.
So thank you very much, the two musicians. Was ist da? Ich glaube, du sprichst Deutsch, oder?
Ja.
Sehr gut gespielt, wirklich. Satya, really nice. You were somehow finding the sound. Yeah, association. Yes, yes. Very nice. Hare Krishna. Ich möchte ganz kurz ein paar Worte über Krishna sagen, weil wir ja, ich finde, das gehört zu einer Hauseinweihung dazu. Dankeschön, ist das Leitungswasser?
Mhm.
Schön, danke.
Oh, gut, gut.
Schön. So, ich sprach vorhin darüber, wie für jede Bemühung der richtige Raum gegeben werden muss in unserem Leben. Und möchte gerne ein Beispiel zitieren aus dem Mahabharata, wo Krishna selber das Gesetz des Vastus, des Raumes, einsetzte, um ein ganz bestimmtes Ziel in dieser Welt zu verwirklichen. Und zwar hatte Krishna für sein Erscheinen in dieser Welt, das ist beides sehr gut, für sein Erscheinen in dieser Welt einen Auftrag. Er wollte wirklich die dämonischen Elemente von der Erdeoberfläche beseitigen und eine reine Atmosphäre für das Ausüben von Dharma schaffen. Es war genau dieser Grund, warum Krishna von einer Perspektive her gesehen das ländliche Vrindavan verließ, denn er konnte Vrindavan nicht in eine Schlacht, ein Schlachtfeld umwandeln. Er hatte ein paar Dämonen dort getötet, die Kamsa auf ihn angesetzt hatte, um ihn zu vernichten, aber was Krishna vorhatte, war wirklich den Stachel des Militärs aus der Welt zu ziehen, also der dämonischen Streitkräfte. Und dazu brauchte er die großen Ebenen und nicht die Schönheit der Waldlauben von Vrindavan, wo seine Devotees ihm voller Liebe hingegeben waren. So, er hatte also dieses das war eines der expliziten Ziele seines Erscheins, die Welt von ihrer Last zu befreien. Und er hatte das so arrangiert, dass er seine Devotees, die Pandavas, dazu bevollmächtigte und einsetzte, um ihnen zu helfen, diese Mission zu erfüllen. So einmal, ich möchte die lange Geschichte nicht genau wiederholen, hatte Krishna die Beobachtung, dass es keinen richtigen Konflikt gab zwischen den Pandavas, die sehr friedlich waren und unter der Leitung von Dharmaraj Yudhishthira standen, und auf der anderen Seite diesen dämonischen Kräften, die von den Kauravas angeführt wurden. Und er wollte also jetzt etwas schaffen, um einen Konflikt herbeizuführen. Der spirituelle Meister muss auch manchmal, um seine Schüler auf eine höhere Ebene zu bringen, sie ein bisschen bewegen im Inneren. Und eines der Wege, die er tut, ist, indem er ganz leicht auf das riesige, aber sehr oft verborgene, versteckte Ego ein bisschen kitzelt. Und dann kommt es raus und plötzlich ist es sichtbar, wo der gegenwärtige Stand der Affären im Leben des Schülers ist. Krishna wollte auch das Ego von Duryodhana reizen. Und wie er das machte, war, dass er Duryodhana einladen ließ zu einer Inspektion der großen Stadt Indraprastha, in der die Pandavas lebten. Diese Stadt war konstruiert worden von dem größten aller Architekten, dem Maya Danava Asura, der ein riesen palastähnliches Werk dort geschaffen hatte. Und ich glaube, zu einem gewissen Teil war auch Vishwakarma beteiligt. Und Krishna hatte gesagt, dass im Zentrum des Hauses ein Wassergefäß, eine Art See, ein Becken gemacht werden sollte. Nun, nach den Raumgesetzen ist es so, dass wenn du Wasser im Zentrum des Wohnraumes hast, dann wird es einen Konflikt in der Familie geben. Niemand würde ein Wasserbecken in das Zentrum eines Raumes bauen, genau wie in der westlichen Architektur kein Architekt auf die Idee kommt, das sehr wichtige WC, durchaus wichtig, in das Zentrum der Wohnstube zu bauen. Das würde man einfach nicht machen. Wenn jemand kommen würde und ein WC in Murli Daras Wohnzimmer sehen würde, würde er wahrscheinlich denken, dies ist kein WC, sondern ein beuysisches Kunstwerk. Es kann nicht sein, dass das ein angeschlossenes WC ist, denn das würde man einfach nicht in unserem westlichen Lebensverständnis machen. So, genauso wie es im Westen anstößig ist, ein WC ins Wohnzimmer zu bauen, so ist es im Osten nicht denkbar, ein Wasserbecken ins Brahmasthan, das heißt das Zentrum des Hauses, zu bauen. Es ist nicht denkbar. So als Duryodhana, der Führer der Kauravas, seine Inspektion durch diesen Palast der Pandavas machte, war er sehr, sehr neidisch, weil ein unglaublicher Luxus da war. Ich habe es mal im Mahabharata im Urtext nachgelesen. Da gab es Elfenbeinsäulen, da gab es Gärten in den Palastanlagen mit Bäumen, die von anderen Lokas importiert worden waren. Es gab dort wunderschön gekleidete Diener und Dienerinnen. Es gab Gold und Silber und Rubin. Manche Räume waren ausgestattet mit Smaragden und mit Mustern von verschiedenfarbigen Smaragden, die, das war jetzt sehr interessant, ein inneres Leuchten hatten. Die brauchten also nicht mal den Impuls der Sonne, um Strahlen zu reflektieren. Die hatten die Strahlen in sich drin. Ich glaube, es gibt solche Smaragde nicht im Augenblick in der Wohnung von Mulidara. Und ganz zu schweigen von Böden aus diesen Smaragden. Einmal war Duryodhana gegen eine Wand gelaufen, weil er dachte, in der Wand gäbe es eine Pforte. Und er sah, es war eine Pforte, aber zur gleichen Zeit dachte er bei sich, da kann keine Pforte sein. Und das erste Mal war eben nicht durch die Pforte durchgegangen, sondern war zurückgegangen. Und die Pandavas lächelten alle und sagten, komm mit uns. Und ging durch dieses Konstrukt, was Duryodhana dachte, es kann keine Pforte sein. Es ist so, als wenn ich jetzt plötzlich mich umdrehen würde und durch die Wand gehen würde, hätte ich die volle Aufmerksamkeit, selbst von einigen, die sonst nicht so aufmerksam wären. Weil das gibt's nicht. Das war also so eine Art Konstrukt. Dieser Palast hatte ein paar Höhepunkte, architektonische Höhepunkte. Nun, das andere Mal sah Duryodhana in der Wand genauso etwas, was er vorher gesehen hatte. Und diesmal dachte er sich, ich gehe da durch. Das ist eine Pforte. Und ging durch und stieß mit seinem Kopf gegen die Wand. Und sah aus wie ein Dösspattel. Das war richtig eine volle Blamage. Er ging so, ich weiß, wie die Architektur hier läuft. Bäh! So, ich komme jetzt zu dem Höhepunkt von dem, was ich sagen will. Dann gingen die Pandavas also herum, gingen durch einen Garten und gingen in das Brahmastan hinein, Duryodhana, der ihn feuchte. Und im Brahmastan war ein Becken eingerichtet. Es war aber so, dass dieses Becken reibungslos in den Marmorfußboden eingerichtet war. Das Wasser schimmerte und schillerte ein bisschen. Es hätte aber nun auch sein können, dass dies so ein ganz spiegelhaftes Marmor wäre. Also nicht Wasser, sondern so ein Spiegelmarmor. Und Duryodhana dachte, diesmal werde ich zeigen, dass ich was von Architektur verstehe. Es kann nämlich nicht sein, dass ein Becken ins Zentrum des Raumes gebaut wird. Denn das bedeutet Konflikt in der Familie. Und wer will Konflikt in der Familie haben? Niemand. Es muss also sein, so sein, dass dies nicht ein Becken ist, sondern einfach ein Wassermarmor ist. Er ging also rein, er ging also in diese Richtung, wo das Becken war, und glaubte, das würde ihn halten, das wäre Marmor. Aber als er seinen ersten Schritt da rein machte, platsch, fiel er voll mit all seinen Kleidungsstücken ins Wasser hinein. Zu dieser Zeit fing die Königin, soweit ich weiß, es waren ungefähr 16.000 von Krishnas Königen da, die alle auf einer riesen Galerie standen und Duryodhan sahen, an so ein bisschen zu lachen. Yudhishthira, der wusste, wie eitel Duryodhana war, verbot den Königen sofort zu lachen. Aber Krishna, der in der Nähe stand, hob seine Hand und sagte, lacht mehr, lacht richtig. Und so fingen die also alle an, 16.000 wunderschöne Frauen, diesen einen Duryodhan, der so eitel war wie nur irgendetwas. Sie fingen an, ihn ohne Rücksicht auf ihre Gefühle zu nehmen, aus voller Kraft ihn auszulachen. Duryodhana hatte Haarpomade, hatte Schminke, alles zerlief. Er kam, das ganze Haar, die ganze Frisur hing ihm runter. Er sah also aus wie Rambo aus dem Fluss. Und alle Schminke lief ihm überall hin. Er hatte sich fürchterlich blamiert und wurde dafür ausgelacht. Und als er aus diesem Becken herausging, stand für ihn eins fest: Rache. 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 Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Dafür werden die Pandavas. Für jedes Lachen werden sie mir in Tonnen von Blut zurückzahlen müssen. Ich werde den gewaltigen Krieg von Kurukshetra einleiten. Ich werde alles tun, bis das Blut in Tonnen fließt. Alle Pandavas kamen. Bhima musste sich gewaltig anstrengen, sein Lächeln zu verbergen. Und sagte, Yudhishthira sagte, es tut uns fürchterlich leid, Vetter, dass du ausgerechnet in dieses blöde architektonische Werk da treten musstest heute. Wir haben wunderbare trockene Gewänder und wir haben gute Friseure. Wir können das alles wieder herrichten. Und danach gibt es ein Festmahl, so und so, aber nur aus deinen Lieblingsgerichten. Bleib noch ein bisschen. Nein, sagte Duryodhana, dieser Palast ist nicht geeignet für mich. man lacht ja über mich. Und so ging er getroffen in seinem Ego, wie eine Schlange, auf deren Schwanz man kurz mal getreten hatte. Raus, nach Hause, nach Hastinapur und stürzte sich in Kriegsvorbereitungen. Krishna wollte das. Krishna hatte das herbeigeführt. Und Krishna hatte das Gesetz des Raumes, was du dafür benutzt, indem er an einem schlechten Vastuplatz einen See gebaut hatte, der die Ursache für den größten Krieg war, in dem für Krishnas Zwecke all die dämonischen Kräfte antraten und versammelt waren und er sie alle auf einmal zurück in den himmlischen Planeten schicken konnte, also einige davon. Er hatte das benutzt. So. Aus dieser Geschichte können wir lernen, dass selbst Krishna die Gesetze des Raumes einsetzt. Und ich möchte deswegen das junge Paar, also so jung sind sie nicht verheiratet, also das sagt man bei einer Heirat, das junge Paar. Ich möchte Mulidara und Sachisuta auf dieses Gesetz des Raumes hinweisen. Wir haben jetzt ein Yakya gemacht und ihr habt die Devotees eingeladen und wir haben gechantet und haben somit eine spirituelle Klangschwingung gemacht, um euch zu helfen, in dieser Wohnung auf einen guten Anschub zu kriegen, einen guten Anfang zu kriegen für die Wohnung. Es ist, glaube ich, jetzt sehr schön, sehr wichtig, dass ihr ein bisschen weiter euch über die Gesetze des Raumes bewusst seid. Es gibt zum Beispiel ein wunderschönes spirituelles Raumgesetz, ist, dass wenn man sein Sadhana immer am gleichen Ort macht, zum Beispiel, wenn ihr hier vor euren wunderschönen Deities, ist das der Altarplatz? Ist der schon gefunden oder wird das noch umkonstruiert? Sieht so aus, als wenn es das ist. Ja. Wenn ihr euren spirituellen Sadhana jeden Morgen als Ehepaar hier macht und richtig euch vornimmt, erstmal Krishna zu verehren, aber immer in einem Raum diese Atmosphäre des Sadhanas zu machen, werdet ihr eine unglaublich heilige Atmosphäre hier erzeugen können in diesem Zimmer. Das ist so, dass es gibt in Vrindavan viele, also einige Orte, wo der Beitrag von Chaitanya Mahaprabhu ist. Was das bedeutet, ist, dass Gauranga Mahaprabhu immer an diesen Ort gekommen ist. Bei Akura Ghat ist einer, am Radhakund ist einer. Soviel ich weiß, gibt es noch einen dritten. Dort sein Sadhana ausgeübt hat. Das ist, so kann man zum Beispiel als Vaishnava das Gesetz des Raumes nutzen, indem man immer ja, seine Detis verehrt an einem Ort, die dort lässt und da immer regelmäßig seinen spirituellen Input gibt. Der Raum kann also unser Bewusstsein beeinflussen. Umgekehrt jedoch, und darüber möchte ich jetzt ganz kurz noch sprechen, ist es auch so, dass unser Bewusstsein den Raum beeinflussen kann. Und ich glaube, für Vaishnavas ist dieser Punkt fast noch wichtiger als der erste. Wir errichten gerade in Kroatien, wir haben angefangen, eine Öko-Village zu machen und dort wird ein kleiner Tempel entstehen und auch hoffentlich ein Konferenzzentrum. Und wir machen uns natürlich Gedanken über Vastu und haben schon unsere Vastu-Experten da genommen, hineingeladen. Es ist jedoch auch so, dass nicht nur der Raum das Bewusstsein der dort Praktizierenden beeinflusst. Nein, das Bewusstsein beeinflusst auch den Raum. Und ich finde, sagen wir mal, das Schönste und Wichtigste, zu diesem Punkt sind eigentlich die fünf Juwelen des Vaishnavatums, die Pancharatna, die aus dem Bereich des Bewusstseins in diese Welt platziert worden sind von Krishna, um uns sozusagen zu helfen, in diesen Raum des Bewusstseins eines Tages überzutreten. Das ganze Thema des Krishna-Bewusstseins hat Prabhupada in mehreren Stellen in seinen Büchern so definiert, dass es das Thema des Krishna-Bewusstseins ist es, sich von einer Ebene des Bewusstseins auf eine andere Ebene des Bewusstseins zu begeben. Das ist also etwas, was ihr jeden Tag praktizieren könntet, wenn ihr Krishna-Bewusstsein praktizieren möchtet. Von einem Bewusstsein, das heißt dem normalen Bewusstsein mit den normalen Reaktionen, die wir machen, auf eine andere Ebene des Bewusstseins zu kommen. Das heißt eine spirituelle Ebene. Prabhupada hat ja ein einfaches Beispiel dafür gegeben. Und zwar, wenn ein Mann eine Blume sieht, denkt er sofort, diese Blume gebe ich zu meiner Geliebten. Wenn es eine schöne Blume ist. Aber so wenn man jetzt versuchen wollte, das Bewusstsein auf eine höhere Ebene zu bringen, würde man sagen, diese Blume gebe ich zu Krishna. Das ist, was Prabhupada als Beispiel geben würde. Man transferiert das Bewusstsein von einer auf die andere Ebene. Ich möchte dazu sagen, weil wir leben in einer vergangenheitsgeschädigten ISKCON, das heißt natürlich nicht, dass man auch eine Blume für seine geliebte Frau geben kann. Das versteht sich von selber. Das war jetzt nur ein Beispiel von der Bewusstseinstransferierung. Auf eine, was mit diesem Punkt gemeint ist. So. In einer traumatisierten ISKCON muss man das sagen. Diese fünf Juwelen, die Krishna uns gibt, habe ich mir hier notiert, die aus der Welt des Bewusstseins zu uns kommen. Das sind Krishna Balaram, Lord Vishnu, und die Vishnu-Avatare, die von Baladev ausgehen, und sind dann Krishnas vierfache Erscheinungsformen, wie Nishingha, Dharma, Krishna, die Avatars. Ne? Dann ein weiteres Kostbarkeit, was ein Devote in dieser Welt hat, sind die Deities. Das ist eines der Pancharatnas, der fünf Juwelen. Und das fünfte Juwel, in dem Krishna erscheint in dieser Welt, ist der heilige Name. Sieh mal, da ist Krishna, der sich erweitert als Sankarshan, von dem die Jivas ausgehen. Und dann kommt Sankarshan nochmal in die ganze, von dem kommen die ganzen Vishnu-Erweiterungen und schließlich Mahavishnu in dieser Welt, um den Jivas, die hier gelandet sind, zu helfen. Und durch diese Vishnu-Avatars, genau, Shirodakshayi Vishnu, ich will euch nicht zu technisch, also nicht zu sehr mit Technik voll erzählen, aber durch diese Vishnu-Avatars erscheinen diese Avatars in dieser Welt, die so viel Weisheit, so viel Wissen in diese Welt gegeben haben. Aber da die meisten von uns die Avatars noch nicht richtig nutzen können und nicht genug im Avatar-Katar vertieft sind, erscheint Krishna noch einmal in einer sehr zugänglichen Form den Deities. Ich finde besonders Muralidharas und Sachi Sutras Deities sehr präsent. Also mir sind die noch nie so aufgefallen wie heute. Das sind sehr nice Deities, von denen ich sehr gerne ein Bild haben würde. Und nun, weil die meisten von uns auch wenig Zugang zu den Deities haben, erscheint Krishna noch einmal in seiner am leichtesten zugänglichen Form, nämlich der Form des heiligen Namens. Ich habe richtig gemerkt, als wir hier gechantet haben zusammen und als einige von euch sogar den Impuls verspürten zu tanzen, Und habe ich gemerkt, das ist eigentlich das Yoga Dharma, Kirtan. Hier ist einfach Krishna in seiner zugänglichen Form, zugänglichsten Form gegenwärtig. Nicht? Da kann man jeder einen Bezug zu finden. Ich bin ja jetzt hin und wieder in Amerika, da gibt es richtig eine Kirtan-Bewegung, wo Leute also richtig sich treffen abends und Kirtan zu machen. Da gibt es den Kirtan-Gürtel um New York, wo also wirklich, da gibt es ein Gebiet, Woodstock, wo wir das Mendler-Institut immer mieten für unsere großen Retreats. Und da gibt es richtig ein Kirtan-Gürtel. Da kommen die Leute und stehen Schlange für irgendwelche Kirtans, das sind einfache Leute wie du und ich, und ja, viele können nur zwei Melodien auf dem Harmonium und trommeln ein bisschen was Spekulatives dahin und treffen sich aber und sehen das als einen Anlass zu partieren. Wir machen Kirtan. Mhm. Das ist viel besser, als einfach nur langweilige Partys zu feiern. Das ist eine Mode, die wird auch hoffentlich mal in die Schweiz kommen und so weiter. Ist also, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen von den ganzen Kirtan-Stars. Es gibt richtig Kirtan-Stars, von denen ungefähr 50 nicht an Krishna glauben. Und die chanten den Hare Krishna-Mantra und Leute sind da begeistert und machen. Ist eine Mode, nicht? Also, Hare Krishna, ich glaube, wenn wir da richtig, stellt euch mal vor, wir würden anfangen, Hare Krishna zu chanten, die Hare Krishna-Bewegung. Ich meine, mit Aufmerksamkeit, was dann für eine Revolution passieren könnte, theoretisch. Das ist so unglaublich, was möglich ist. Anyway, das sind die fünf Juwelen. Ich möchte ein anderes Juwel dazu bringen. Wenn du chantest, die heiligen Namen chantest und du weißt einfach, wer Krishna ist und du findest Krishna gut als Devotee, meine ich jetzt, dann hast du es so viel leichter, während du den heiligen Namen chantest, auch an Krishna, die Persönlichkeit Krishna zu erinnern in deinem Geiste. Und so mit dieser göttlichen Erinnerung diese göttliche Gegenwart spüren, während du chantest. Ich habe hier so eine kleine Poesie für euch rausgesucht. Ich hoffe, dass ich sie finde. Erinnere dich an Krishna, genauso wie ein Liebender sich an seine Geliebte erinnert. Der Liebende verliert seine Geliebte nicht einmal für einen Augenblick während der 24 Stunden des Tages aus deinem Geiste. So musst du dich an Krishna erinnern. Fixiere deinen Geist, Uddhava, auf Krishna, genauso wie eine Kuh ihre Gedanken auf das Kalb fixiert. Selbst wenn die Kuh irgendwo im Walde grast, vergisst sie ihr kleines Kalb nicht für einen Augenblick. Denke an Krishna, genauso wie ein armer Bettler an die paar Franklis denkt, die er zusammengekratzt hat. Der Bettler zählt diese Franklis sind Franken, immer wieder und vergisst nicht einen einzigen von ihnen für einen Augenblick. Versenke deine Gedanken in die Erinnerung an Krishna, genauso wie ein Reh sich vertieft in die Musik der Flöte, sodass das Reh seine Gedanken nicht von der Flöte wegbringen kann und mit den Klängen der Flöte stirbt. Nicht die Jäger ziehen ja die Rehe an mit ihrer Flöte. Entwickle eine Anhaftung für die Erinnerung an Krishna, genauso wie die Anhaftung der Motte für die Flamme, Die Motte umarmt die Flamme und erinnert sich in ihrem Tode an das Licht der Flamme. Konzentriere deine Gedanken an Krishna, genauso wie sich ein Insekt absorbiert an die Biene, die es gefangen hat, und seine Identität aufgibt, weil es so intensiv, das Insekt, so intensiv an die Biene denkt, dass es im nächsten Leben eine Biene wird. Entwickle deine Liebe für die Erinnerung an Krishna, genau wie ein Fisch, der immer an das Wasser denkt und sterben würde ohne das Wasser. Hare Krishna, ein bisschen mentales Umfeld. Die meisten von uns haben um ihre Seele eine komplizierte Geschichte gesponnen, die nur Leid verursacht, die voller Ängste ist, voller neurotischer Bedürfnisse, voller Sorgen, voller Verletzungen. Eine Geschichte, die absolut uninteressant und unförderlich für das spirituelle Leben ist. Man soll eine andere, diese Geschichte können wir raussetzen. Dieses Programm ist nicht mehr nützlich für uns. Wir wollen jetzt ein Feld um unsere Gedanken bilden, wo wir positiv an Krishna denken. Jeder, der durch dieses Leben geht, kriegt so viele Verletzung. Er bemüht sich so um eine Beziehung und wird dann in der Beziehung enttäuscht. Er bemüht sich so sehr, seine Ideen zur Not auch mit einer Revolution durchzudrücken, und es gelingt ihm nicht. Jeder von uns versucht, etwas zu erreichen, etwas umzusetzen, etwas zu manifestieren in dieser Welt. Aber die Welt tut ihm nicht den Gefallen, seine großen Pläne so anzunehmen und nicht zu editieren und ein paar Dinge rauszustreichen. Und man ist enttäuscht. Und diese Dinge halten sich auf im feinstofflichen Körper. Und wenn dann irgendetwas passiert, was diese kleinen Dinge, das sind wie Bijas, wie Samenzellen, kitzelt, dann ist plötzlich ein Problem daraus gewachsen. Damals wurde ich nicht akzeptiert. Damals geschah das. Wumm, schon wieder etwas. Und es wächst eine riesen komplizierte Geschichte aus diesen Dingen. So im Krishna-Bewusstsein versuchen wir, Samen, Bijas von Erinnerungen an Krishna in unseren feinstofflichen Körper zu legen. Und wenn wir uns daran erinnern, wumm, sehen wir plötzlich ein Lila von Krishna. Wumm, erinnern wir uns an eine wunderbare Begebenheit mit Krishna. Wumm, erinnern wir uns vielleicht sogar an Krishnas Form und an unseren Namen. Es ist wichtig, in diesem Leben diese Samen zu sammeln, diese kleinen Eindrücke zu sammeln und in unseren feinstofflichen Körper reinzubringen, sodass, wenn dann etwas geschieht, wie das Senden eines Kirtans oder die Begegnung mit einem echten Devotee von Krishna, dass diese Samen plötzlich zum Blühen kommen und in unserem Erinnerungsfeld Früchte tragen. Ich möchte zum Abschluss eines dieser wunderschönen Geschichten, die mich persönlich sehr bewegen, erzählen. Gora Nataraj hatte mich so weltmännisch gefragt, wie geht's dir denn? Und ich habe gesagt, schlecht, ich finde die Welt ein Ort, wo ich habe andere Anziehung. Ich möchte zu Krishna. Und das ist, was mich interessiert. Ich möchte aus diesem Zentralgefängnis entlassen werden. Besonders wenn man Hämorrhoiden hat, wünscht man sich das, was so schmerzhaft ist. Oder Krishna. Da hat man seine günstigen 5 Minuten. So, Hier kommt meine Geschichte von Ribu Muni. Einmal fand der Rasa-Tanz statt und Srimati Radharani war nicht zufrieden, Krishna mit so vielen Gopis zu teilen. Und so ging sie. So sagte sie zu Krishna, lass uns bitte woanders hingehen. Und so ging Krishna mit ihr am Govardhan-Hügel entlang und kam zu einem besonders schönen Wald, wo es einen See gab. Und am anderen Ende dieses Sees gab es einen Yogi namens Ribu Muni. Ich musste heute daran mich heute erinnern. Wir waren nämlich ohne Probleme, hatten wir die Schweizer Grenze, wir nennen sie die Ego-Grenze, überquert und waren jetzt auf dem Wege zu Mulidara und wir hatten Gorahari hatte 11 Stunden ausgerechnet, würde die Fahrt dauern, aber es hat nur 7 Stunden gedauert. Und dann sind wir an einen wunderschönen See gegangen, den uns ein Tankstellenwart hatte uns dahin geführt. Und wir haben da prasadiert und wir haben gelesen und gerastet. Das war einfach so schön. Es waren Bergwinde da. Es gab auch eine Vogelscheuchenausstellung dort. Also war ein ganz interessanter See. Als ich da so für mich her saß, erinnerte ich mich plötzlich an etwas Spirituelles. Plötzlich sah ich in meiner Erinnerung einen Yogi stehen. Ribu Muni, der so stand in der Baumstellung und über Radha und Krishna in seinem Herzen meditierte. Der war nur noch Knochen und Prana, die Lebensenergie, die ihn hielt. Und Radha und Krishna, ich glaube, ich bin der Einzige, der die Kinder hört. Nein, oh, Madame Mohan, auch du hörst. Gut. Einer. Der Muli, der, wie hieß der, Ribu Muni, hat also diese Radha und Krishna im Herzen gehalten und das war der Grund, weswegen er schon für 1000 Jahre dastand und nicht verstarb. So als Radha und Krishna kam, fragte Radharani, die am Ende, anderen Ende des Sees, an der gegenüberliegenden Seite, den Ribu Muni sah, Krishna, wer ist denn das? Und Krishna sagte, es ist Ribu. Wer ist Ribu Muni? Fragte Radha. Ach, sagte Krishna, setz dich doch zunächst einmal hin. Und so setzten sie sich auf einen Thron. Und dann rief Krishna zu Ribu Muni herüber. Ribu, komm! Dem Augenblick verschwand der Darshan aus Ribus Herzen. Ribu suchte in seinem Herzen nach Radha und Krishna, über die er schon für 1000 Jahre meditiert hatte, und sah plötzlich auf der anderen Seite des Sees einen Thron, wo die gleichen Radha und Krishna, über die er meditiert hatte, auf dem Thron vor ihm saßen. Ribu Muni war hin und weg vor Begeisterung und lief hin zu Radha und Krishna und verlor dann das Bewusstsein, weil er war sehr, sehr alt. Und da waren ja nur noch Knochen da. Aber Krishna erweckte Ribu Muni zum Bewusstsein und sagte, Ribu Muni, sing mein Stuti. Ribu Muni fing sofort an, ein wunderschönes Gebet zu Radha und Krishna zu verfassen. Und als er das verfasst hatte, gab er seinen Körper auf und ging zu Radha Krishna in die Wirklichkeit. Ich habe diese Geschichte nur kurz erzählt, weil ich einen bestimmten Punkt machen möchte. Ich war an diesem See und habe diese Geschichte, ist eine meiner Lieblingsgeschichten, und wenn man die ausführlich erzählt, ist es wirklich Nektar. Ich habe die gelesen und immer wieder gehört. Und als ich jetzt an diesem See war und den See sah, sah ich nicht den See, sondern sah Ribu Muni und sah das Krishna-Lila. Und das ist, was ich erzählen wollte. Es ist wichtig, in unserem Bewusstsein Eindrücke zu schaffen, Krishna-bewusste Eindrücke, sodass wir, wenn wir an den See gehen oder ins Gebirge gehen oder eine traumatische Trauma, oder wie nennt sich das, eine Trauma-Auflösung machen, oder in die Universität gehen, oder in eine neue Beziehung gehen, oder wo auch hin auch immer, dass wir plötzlich in uns diese Samen, diese Bijas, die wir angelegt haben durch unsere Praxis des spirituellen Lebens, dass wir die plötzlich zum Aufgehen bringen und wir plötzlich Radha und Krishna sehen in dieser Welt. Als ich dann von diesem den See verlassen hatte und hierher fuhr mit dem Auto, bin ich durch so einen Balk von Post gegangen, durch so eine Tüte mit Post, alte Post. Und da hatte mir ein Devotee eine wunderschöne Postkarte gemacht, wo man Wolken sah, die so blau gefärbt waren wie Krishna, und in den Wolken ein wunderschönes Krishna-Gesicht sah. Ein Devotee sollte so in dieser Welt, möchte in dieser, so durch diese Welt gehen, dass wenn er eine Wolke sieht, dass er die Transferation oder die Erhebung des Bewusstseins erhebt und nicht eben eine Wolke sieht, sondern Krishna. Erinnert euch, wie Prabhupada sagte, der ganze Sinn und Zweck des Bewusstseins, des Krishna-Bewusstseins, ist es, dass es zu dieser, ich weiß gar nicht, wie man das in deutschen Sprache ausdrückt, zu dieser Transferal of Consciousness kommt, zu dieser Erhebung des Bewusstseins. Wie würdest du das sagen, Transferal of Consciousness? Eine Änderung vielleicht, das ist vielleicht das Einfachste, dass zu dieser Veränderung des Bewusstseins kommt. Das ist so wichtig. Wenn wir nicht zu dieser Transferal, dieser Änderung des Krishna-Bewusstseins kommen, dann wissen wir voller Begeisterung, es gibt Raum zur Verbesserung in unserem Leben. Dann erlauben wir auch diesen Raum in unserem Leben, dass diese, oh ja, es ist noch nicht diese Veränderung des Bewusstseins eingetreten, super, es gibt tolle Sachen zu arbeiten jetzt noch. Es ist sehr wichtig, dass man da nicht entmutigt ist, sondern dass man versteht, oh ja, hier habe ich jetzt zum Glück erkannt, woran ich arbeiten kann, worauf es drauf ankommt. Ein Glück weiß ich jetzt, was Krishna-Bewusstsein ist und weiß jetzt und mach jetzt etwas. Und das geht eben, wenn ihr dieses einfache psychologische Prinzip nutzt, dass die Dinge, an die wir uns erinnern, die in uns gespeichert sind, die da drin sind in unserem feinstofflichen Körper und die wieder bei irgendwelchen Situationen erwacht werden können, dass ihr genau das Gleiche macht im Krishna-Bewusstsein. Speichert einfach in unserem in eurem feinstofflichen Körper Erzählungen über Krishna, Wissen über Krishna, was ihr aus dem heiligen Bhagavata mitnimmt. Aber nun schweift der Blick zur Küche. Wir wollen sehen, was gekocht worden ist und ein bisschen prasadieren. Das ist wichtig für uns. Ich frage mal Sachi Sudha, ist es soweit? Wir sind bereit. Oh. Es gibt es jetzt Prasada. So, also, die Vorlesung in einem Satz zum Schnellmerken. Tut in eurem Bewusstseinsfeld Samen setzen, die ihr durchs Hören pflanzt, sodass in eurem Leben, während ihr durchs Leben geht, plötzlich wunderbare Dinge, Orchideen der Erinnerung aufgehen an Krishna und ihr somit eine Veränderung des Bewusstseins herbeizieht. Seid ein bisschen gierig, seid ein bisschen raffgierig, seid ein bisschen hungrig, seid ein bisschen enthusiastisch dafür, so viel wie möglich diese Samen ins Herz hineinzusetzen. Seid schamlos ein bisschen, seid verwegen, tut Risiken auf euch nehmen, um möglichst viele dieser Samen zu sammeln. Seid kreativ, seid nicht langweilig und gelangweilt. Bringt diese Samen in euer Herz hinein, damit da was aufgeht und in dem Bewusstseinsfeld ein paar Orchideen blühen. Positive Dinge.
Haribo.
Hare Krishna. Haribo. Ich habe euch noch nicht meine neue Erfindung gezeigt. Sharira vitya jai Yatindiya taika Jeeva phele vishaya sagode Dharmaje divayati Lobamai sudurmati Dakit tat katina shangshare Krishna paradayamai Kalibadi divajar Svaprasadana dilobai Seyanamritapa Radha Krishna Gunago Premeda ko chetananita Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaita Gadadara Divasadi Go Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Ram Hare Ram Salam ki, Ribamuni ki, Go Premanandi.